Hallo?
Ah, schön. Ich glaube, irgendwie so eine schöne Einleitung zu der Predigt jetzt habe ich noch nicht irgendwie so gehört. Ich bin irgendwie gerade echt dankbar für das gerade Arbeits, was gerade, hallo? Okay, was gerade ausgesprochen wurde und einfach über die Liebe Gottes und dass es wert ist, ihn anzubeten, auch wenn wir uns vielleicht nicht so fühlen. Und ja, und dass er einfach die Liebe ist und das ist das Beste, was uns jemals passiert ist. Und ja, Jesus, ich danke dir einfach, Herr, dafür. Ich danke dir einfach, Herr, für das, was du getan hast in unserem Leben. Ich danke dir, Herr, was du für alle Menschen getan hast, Jesus. Und ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, Herr, was du jetzt tun wirst. Und ja. Führe du es, Herr, du sollst jetzt echt Freiraum haben, echt zu sprechen. Und öffne einfach unsere Herzen. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin irgendwie noch völlig geplättet von letztem Wochenende, wo eine gewisse Britt Solvik da war aus Norwegen, die dort Jugend mit einer Mission zu einer Base leitet. Und sie war hier mit dem Eskil und mit der Anna, um über Evangelisation zu sprechen. Wie kann Evangelisation in einer Gemeinde aussehen? Und das war mega spannend auf jeden Fall zu hören, auch für mich. Und ich glaube, vielen anderen ging das auch so. Und dann waren wir ja auch noch in Annaberg auf Morg quasi und haben so ein bisschen Lollis verteilt so an die Leute, um einfach denen eine kleine Freude zu machen und vielleicht einfach ein paar Gespräche zu führen, da über den Glauben, was Jesus für uns bedeutet. Und ich denke, das war auf jeden Fall eine ganz spannende Zeit und ich hätte nie gedacht, dass wir waren vielleicht 10 Mann auf dem Markt, aber ich hätte es vor 1-2 Jahren nie gedacht, dass wir irgendwie als Gemeinde wirklich sowas tun werden. Und ich bin mal mega gespannt, was wir in den nächsten 2 Jahren noch tun werden oder wo Gott uns hinbringt. Und es ist auf jeden Fall echt schön zu sehen, wie die Richtung, die so eingeschlagen wird und dass wir echt mit dieser Gemeinde hier irgendwie das Königreich Gottes bauen wollen. Dass wir einfach von seiner guten Botschaft erzählen wollen und einfach mit den Gaben, mit den Fähigkeiten und mit den Erlebnissen, die Gott uns gegeben hat. Und ja, und dann habe ich mich halt gefragt, was gibt's denn heute so zu sagen, ja? Und ich habe irgendwie echt Lust, da weiter anzuknüpfen, wo der Britt letzte Woche aufgehört hat, beziehungsweise ein Thema bisschen mehr zu vertiefen, so. Und, darüber möchte ich heute sprechen, getrieben von der Liebe Gottes. Eine Motivation zu haben, die uns was tun lässt. Ein Verlangen in unserem Herzen zu haben, was uns irgendwie dazu bringt, Sachen auszuführen. Gehorsam zu sein. Ja. Und das ist halt die Liebe Gottes, wie Paulus schon sagte, so, denn die Liebe Christi drängt mich dazu. Und wenn du mal das Neue Testament und die Briefe liest, wozu ihn die Liebe Christi gedrängt hat, das ist schon ganz schön krass. Und da muss er ganz schön viel von der Liebe Gottes empfangen haben, um das irgendwie auch tun zu können. Und ich denke, wenn man über so ein Thema redet, ist es ja am allerbesten, erstmal über Gottes Liebe zu sprechen. Und dazu habe ich einen Vers in Johannes 3,16, einer der bekanntesten, rausgekramt. Da steht, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ich liebe den Vers irgendwie. Und der Vers ist irgendwie, da können wir, glaube ich, Stunden damit verbringen, darüber zu reden, weil das so tief ist. Aber ich möchte einfach mal ein was ganz Spezielles rauspicken. Denn Gott hat die Welt geliebt. Ja, er hat dich geliebt, er hat dich geliebt, er hat mich geliebt, dass er Jesus hergab. Aber er hat unseren nervenden Nachbar genauso geliebt. Oder den Typen, der mit 20 vor euch vor der Straße herschleicht und du übelst Stress hast und ausrastest. Jesus hat jeden geliebt. Gott hat jeden geliebt. Und Gott liebt jeden. Gott liebt die Welt. Gott liebt jeden Menschen, egal was er getan hat oder was er tun wird. Gott liebt jeden Menschen und das ist mir irgendwie so wichtig, dass wir das verstehen. Gott liebt jeden Menschen und Gott sehnt sich danach, dass jeder Mensch zurück in seine Arme kommt. Gott liebt die Menschen und sehnt sich danach, dass er wieder Gemeinschaft mit ihnen haben kann. Und ich sehne mich danach, dass so wie Gott die Welt sieht, mit welchen Augen er die Menschen betrachtet, so möchte ich das irgendwie auch tun können. Dass ich nicht nur meine Freunde liebe, weil das kann jeder. Ich möchte irgendwie meine Feinde lieben, auch wenn es herausfordernd ist, diese Lektionen zu lernen. Ich möchte die von Herzen lieben, die mir Unrecht tun. Ich möchte die lieben, wo eigentlich keiner Bock hat, sich irgendwie mit denen abzugeben. Ich möchte die Liebe Gottes haben, die er für die Welt hat. Und genau da sind wir eigentlich schon so in dem Thema auch Evangelisation wieder mit drin. So, wie sehen wir Leute? Drängt uns die Liebe dazu, Leuten von Jesus zu erzählen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das Wort Evangelisation hört, ob euch die Nackenhaare sich sträuben und ihr eigentlich gleich komplett zumachen wollt, wenn ihr das Wort hört, oder denkt ihr daran an Überforderung? Vielleicht denkt ihr auch, wenn ihr an Evangelisation denkt, an einen weiteren Punkt einer ewig langen To-Do-Liste, die man als guter Christ ja machen muss. Ja, dann habe ich eine gute Nachricht für euch. Es gibt keine guten Christen so. Und das ist sehr schön zu wissen. Es gibt keine Unterteilung so. Wir sind alle, ja, dank der Gnade sind wir Nachfolger Jesu und nicht aufgrund von dem, was wir tun. Oder vielleicht ist es das schlechte Gewissen. So wie, Lukas, hast mal wieder auf die Uhr geguckt. Ein Monat ist es her, wo du mal wieder Leuten von Jesus erzählt hast. Wird langsam mal wieder Zeit. Du willst doch, dass Gott dich liebt. Du willst doch, dass du Anerkennung bekommst. Du möchtest doch auch vor Gott geachtet werden. Vielleicht ist es sogar solche Sachen, die dich dazu verleiten, Sachen zu tun. Aber ich möchte, dass das nicht mehr da ist. Ich möchte, dass diese Sachen uns nicht mehr antreiben, weil wir denken, dass wir das als gute Christen tun müssen. Weil das Gedanken sind, die wir in den Wind schießen können. Ich möchte, dass Evangelisation ein Lebensstil von uns wird. Dass es ein Teil wird, was in unserem Herzen brennt, was stets präsent ist. Und ich möchte das tun aus der Sichtweise Gottes heraus, weil ich die Menschen liebe und nicht, weil ich das tun muss oder weil ich ein schlechtes Gewissen habe. Natürlich könnt ihr jetzt kommen und sagen, boah, das interessiert mich gar nicht, weil ich weiß, dass es nicht meine Begabung ist oder meine Gabe ist, wie man in Korinther so lesen kann, im Korintherbrief. Dann habe ich für dich aber auch noch eine schlechte Nachricht, soweit es nicht stimmt, so, weil jeder den Auftrag hat, Leute zu Jüngern zu machen, weil jeder den Auftrag hat, Leute zu taufen, weil jeder den Auftrag hat, Leute in eine Reife zu führen, weil jeder den Auftrag hat, die Wahrheit zu verkünden. Und jeder hat was zu geben. Um das vielleicht ein bisschen besser zu veranschaulichen, was ich meine, ein Typ wurde mal in Amerika gefragt, so, Herr so und so, was machen Sie denn beruflich? Und er sagte so, na, ich helfe, dass Leute zur ISS fliegen können. Und der Reporter so, wow, cool. Und was machen Sie da ganz speziell? Na, ich putze die Klos. Und das ist so wahr. Das ist so wahr und das wünsche ich mir. Der Typ trägt dazu bei, eine Mission zu erfüllen. Der Hausmeister trägt dazu bei, dass ein höheres Ziel erreicht wird. Und das hat mit Klosputzen. Und das ist irgendwie so ein Bild, was ich denke, das ist ziemlich gut veranschaulicht, wie irgendwie auch Gemeinde funktioniert. Oder wie Gott irgendwie möchte, wie wir gemeinsam seinen Wunsch irgendwie hier auf der Erde tun. Nämlich, dass jeder ihn kennenlernt. Dass nicht jeder dazu berufen ist, irgendwie auf einem Bierkasten zu stehen und das Evangelium zu predigen. Aber dass jeder was zu geben hat. Also wenn ich mich hier so umgucke oder wenn ihr euch umschaut, dann seht ihr alle vollkommen unterschiedliche Leute. Keiner gleich dem anderen. Jeder ist vom Charakter, von seiner Persönlichkeit her vollkommen anders. Jeder kann was anderes gut so. Und warum hören wir dann beim Evangelisationsding auf einmal auf? Warum denken wir dann, dass wir da alle gleich sein müssen? Ich wünsche mir, dass dass wir erkennen, dass jeder von uns was zu geben hat und jeder individuell, so wie er ist, was zu geben hat. Und dass Gott für jeden was parat hat und dass wir nur als Leib gemeinsam funktionieren können. Dass wir nur als Einheit, als Gemeinschaft zusammen funktionieren können. Und dass es keine Einzelkämpfer gibt, die irgendwie alles bringen. Sondern dass wir auch auf Unterstützung und auf Ermutigung von anderen irgendwie, ja, dass wir das brauchen. Aber wenn ich ja davon rede, dass ich mir wünsche, dass gerade dieses Thema, Leuten die gute Nachricht zu verkünden, dass das als eine Art Lebensstil oder dass das fest in unserem Herzen sein darf, dann geht es ja um die Liebe Gottes so. Und wie wir vorhin schon gehört haben, ist es manchmal schwer, das wirklich zu sagen, Gott, ich liebe dich. Es ist manchmal schwer, das irgendwie zu sehen. Manchmal fühlt man sich so weit weg. Manchmal fühlt man sich so weit von Leuten weg und könnte nur pausenlos ausrasten. Mir ging es manchmal echt so, dass wenn Leute gesagt haben, du sollst Gott lieben, du sollst Gott ehren, oh, das waren die grauenhaftesten Sätze, die ich immer gehört habe, so für mich. Weil ich irgendwie gedacht habe, na, was kann ich denn machen? Ich fühle mich nicht so. Und mein Leben sieht irgendwie auch nicht so aus. Aber irgendwie soll ich das tun? Muss ich mich jetzt dazu zwingen? Und ich streng mich doch an Gott, aber ich kann das doch nicht. Ich versage immer wieder dabei. Wie kann ich dich lieben? Wie kann ich irgendwie die Menschen lieben? Obwohl es mir teilweise dermaßen auf die Nerven gehen. Wie geht das? Und das Schöne ist, dass Gott dazu eine mega schöne Antwort hat für all diese Fragen. In 1. Johannes 4,19 steht, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir dürfen lieben, weil wir zuerst die Liebe Gottes empfangen haben. Wir dürfen die Liebe Gottes, die er uns gegeben hat, dürfen wir erwidern. Und das wird auf einmal die ganze Sicht darauf irgendwie verändern, oder? Man muss jetzt nicht irgendwie aus dem Kalten heraus oder aus dem Nichts irgendwie Gott lieben, sondern Gott möchte uns was zeigen. Gott möchte irgendwie unser Herz füllen, damit wir lieben können. In Römer 5,5 der Hochzeitsspruch von den zwei wunderbaren Leuten. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Und das beschreibt wieder ein bisschen mehr, wie das so vonstatten geht, dass Gott den Heiligen Geist benutzt, um uns auch spürbar die Liebe Gottes zu zeigen. Was es wirklich bedeutet, geliebt zu sein. Was es wirklich bedeutet, einen liebenden Vater zu haben. Was es wirklich bedeutet, irgendwie geborgen zu sein. Nähe zu empfinden zu einer vertrauten Person. Gott möchte uns diese Sachen geben. Gott möchte uns diese Sachen geben, damit wir fähig sind zu lieben. Und das ist so wunderbar, weil Gott unsere Herzen kennt. Und weil Gott einfach auch unsere Begrenztheit von unseren Herzen kennt. Und weil er einfach auch weiß, welche Gedanken auch auf uns mal in meinem Herzen sind. Gott kennt das alles. Gott kennt alles Verborgene. Und das ist so schön zu wissen, dass ich ihm nichts vormachen brauche. Aber dass er ganz genau weiß, wie er das hinkriegt. Und dass er uns durch den Heiligen Geist helfen möchte. Wir dürfen die Liebe Gottes zuerst empfangen. Genau. Und dann habe ich noch einen weiteren Bibelvers, Lukas 6, 45. Wenn ein guter Mensch spricht, zeigt sich, was an Guten in seinem Herzen ist. Ein Mensch mit einem bösen Herzen ist innerlich voller Gift. Und alle merken es, wenn er redet. Denn wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Und ich sehne mich danach, dass echt die Liebe Gottes und Gott einfach so viel in unserem Herzen drin wohnt, dass wir einfach übersprudeln, dass wir einfach nicht mal den Mund halten können, dass es den Leuten schon so richtig auf den Sack geht, wenn wir Gott nur erwähnen. Also, weil wir einfach nicht ruhig sein können, weil wir einfach nicht leise sein können. Einfach das, was im Herzen, das muss einfach raus. Ich wünsche mir, dass irgendwie mein Herz irgendwie damit stets gefüllt ist, mit diesen guten Sachen. Und ich wünsche mir, dass, wie wir in Römer 5,5 gelesen haben, dass der Heilige Geist echt jeden Tag neu ist, diese Liebe echt reichlich in mein Herz ausgießt. Ich wünsche mir echt von dieser Liebe Gottes angetrieben zu sein. Dazu vielleicht ein kleines Beispiel. Ich war vor ein paar Monaten in der Gemeinde in Aue und ich bin halt so ein bisschen dort lang gelaufen, habe mein Auto abgestellt, wollte gerade zur Gemeinde gehen und da sehe ich halt so einen Typen so am Straßenrand sitzen mit einer Schnapspulle und hat halt dort ein bisschen getrunken. Und ich habe mir auch nichts weiter gedacht, bin einfach rein in die Gemeinde, habe einen Hallo gesagt und dann saß ich dort auf dem Sofa. Und dann ist mir auch immer bewusst geworden, ey, der Typ draußen. Und auf einmal war der größte Wunsch, den ich irgendwie hatte, ich möchte einfach hören, wie es ihm geht so. Ich möchte einfach wissen, wie er heißt, was er macht und warum er da sitzt und sich bedrängt so. Und auf einmal stand ich von draußen und ich war draußen, okay, und Gott, mach mal belangsamen, ich weiß gar nicht, wie ich ihn ansprechen soll. Und so, dann kamen halt solche Gedanken, aber ich wusste doch irgendwie, mein größtes Sehen danach war, jetzt in dem Augenblick neben ihm zu sitzen, so. Und das war krass, so. Also, ich habe selten so einen Menschen wirklich so geliebt wie in dem Moment, obwohl ich den noch gar nicht kannte. Und obwohl er ein bisschen unsympathisch aussah. Und. Aber ich wusste einfach, ich möchte jetzt gerne bei ihm sein. Also, bin ich immer so ein bisschen näher zu ihm rangegangen. Weil ich nicht wusste, was ich machen soll. So. Und dann hat er mich angesprochen. Und dann kamen wir ins Gespräch und dann habe ich mich neben ihn gesetzt. Und das war so wunderschön, ihm einfach zuzuhören, wie es ihm geht so. Und es war einfach wunderschön, seine Geschichte zu hören so und auch seine Kämpfe zu sehen und einfach zu wissen, er ist ehrlich und er kann irgendwie bei einem Menschen ehrlich sein, ohne dass er gerichtet wird, ohne dass er das kleine Moralapostel kommt und sagt, du, sondern ich durfte einfach Gemeinschaft mit ihm haben und dann ging Gemeinde los und ich saß trotzdem noch draußen. Es war mir einfach alles egal so, weil es irgendwie mein Herz hat mich förmlich dorthin gezogen zu diesem Typen. Und das war für mich irgendwie, aber ich bin gerade immer noch dankbar, dass er mir das irgendwie gezeigt hat, weil ich irgendwie ein bisschen nachvollziehen kann, was es bedeuten kann, vielleicht von der Liebe Gottes getrieben zu werden. Dass es ein Teil ist von einem ganz großen Bild, was Gott damit meint. Dass es ein Teil ist von dem großen Ganzen, was Paulus meint, was ihn dazu bewegt hat, zu den Gemeinden zu gehen. Und ich wünsche mir einfach, dass wir irgendwie als Gemeinde mehr und mehr diese Liebe Gottes erfahren. Ich wünsche mir, dass, wenn gesagt wird, ihr sollt Gott lieben, keine Panik ausbricht, sondern dass wir uns an diese Sachen erinnern. Dass wir uns daran erinnern, dass wir, da uns Gott zuerst geliebt hat, wir auf diese Liebe, dass wir diese Liebe erwidern dürfen. Ich wünsche mir, dass wir echt verstehen, dass wir diese Sache nicht aus eigener Kraft schaffen können. Das war im alten Bund und wir leben im neuen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ich habe noch eine Bibelstelle im 2. Korinther 3,18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Erinnert ihr euch, als Jesus gestorben ist? Da ist der Vorhang im Tempel zerrissen. Ne? Und das bedeutet, dass wir die Herrlichkeit des Herrn wirklich ganz klar sehen können. Mit unverhülltem Gesicht. Das ist, ja, es klingt vielleicht komisch, aber es bedeutet immer nur, dass es Bombe ist so. Dass es intensiv ist, dass es mehr ist als zuvor. Und dass diese Herrlichkeit uns verändert. Dass diese Herrlichkeit einfach auch unseren Blick auf unsere Mitmenschen verändert. Auf Gott verändert. Dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Aber das bedeutet auch, dass die Beziehung zu Jesus enger werden darf. Das bedeutet, dass wir mehr und mehr mit ihm in den Alltag und in diesen, all diesen Sachen hineingehen. Denn ein ganz schlauer Typ hat mal gesagt, je enger die Beziehung mit Jesus ist, desto enger werden Beziehungen zu denen, die Jesus liebt. So. Und das finde ich irgendwie ziemlich cool. Je enger wir mit Jesus verbunden sind, automatisch werden einfach auch die Beziehungen zu den Leuten verbunden, enger verbunden, die Jesus liebt. Also zu den Sündern. Jesus hat die Sünder geliebt. Jesus hat die Menschen geliebt. In dieser Beziehung mit Jesus verändert sich was. Verändert sich unser Blick, unsere Sichtweise. Das, was Gott ist, das färbt auf uns ab. Und das wird zwangsläufig auch unsere Beziehungen verändern. Ich liebe es immer, über David zu sprechen, und jetzt ist wieder eine erneute Gelegenheit, worüber ich mich übelst freue, über Jesus, Mose und David mal kurz zu berichten, wie sie gelebt haben überhaupt. Jesus, bei Jesus sehen wir irgendwie ganz klar, wenn wir das Neue Testament lesen, die vier Evangelien, wie wichtig ihm die Zeit mit Gott war. Und selbst an Tagen, wo die Menge ihn umzingelt hat, wo übelst viel los war und wo ich denke, da hätte jeder Typ Grund gehabt, einfach total gestresst zu sein, hat er doch die Gemeinschaft mit dem Vater gesucht. Und er hat es sehr häufig gemacht, indem er auf einen Berg stieg, um mit dem Vater allein zu sein. Und es gab auch Zeiten, wo er Leute mitgenommen hat, um diese Zeit gemeinsam zu haben. Und in der Bibel wird der Berg häufig als Bild benutzt. Als Bild, wo Offenbarungen stattfinden, wo Gott den Leuten sein Herz zeigt, wo Gott neue Sachen zeigt, wo Gott zu den Leuten spricht. Oder wenn wir Mose ansehen, ja, die Israeliten, wunderschönes Beispiel, wie man es nicht machen sollte, irgendwie die ganze Zeit rummeln und die ganze Zeit sagen, wie schlecht es ist und ach, wären wir wieder in der Sklaverei in Ägypten, da ist es tausendmal besser. Hier bei dir, Gott, du gibst uns nur Manna oder was weiß ich. Wir möchten wieder zurück in die Sklaverei. Schon ganz schön derbe. Auch auf was sie ausgerichtet waren. Aber Mose war gar nicht so. Mose hatte einen anderen Fokus. Und Mose wurde von Gott auch auf einen Berg gerufen. Und auf diesem Berg geschah eine Begegnung mit ihm, die tiefgehend war. Und wo Gott Mose als seinen Freund bezeichnete. Wo das mehr war als nur ein kurzer Gipfelaufstieg, um seine Ausdauer zu trainieren. Oder wenn wir David anschauen. Gott nannte ihn ein Mann nach meinem Herzen. Ich denke, das ist so krass, wenn Gott zu dir sagt, hey, du bist eine Frau, ein Mann nach meinem Herzen. Genauso wünsche ich mir das. Und das Schöne ist, das sagt Gott wirklich. David vertraute Gott. Er wusste, dass Gott gute Pläne hat und dass Gottes Wege gut sind. Und David stellte halt auch immer wieder fest, dass Gott an seiner Seite steht und dass Gott es liebt, sein Innerstes zu zeigen. Und genauso wie es bei den drei Menschen ist, so möchte Gott auch mit uns Gemeinschaft haben. Paulus sagt zu der Gemeinde in Ephesus, ich bete darum, dass Gott der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Paulus wünscht sich, dass die Leute in dieser Gemeinde Gott immer besser kennenlernen, dass sie immer mehr sein Herz verstehen, dass sie immer näher an Jesus rücken. Und meine Frage an euch ist, wo ist dein Berg der Offenbarung? Wo ist in deinem Leben, in deinem Alltag ein Ort, wo du wie Jesus oder wie Mose auf einen sinnbildlichen Berg gehen könnt und wo ihr Zeit mit Gott verbringen könnt? Wo habt ihr Gelegenheit, dass Gott euch sein Innerstes zeigt? Die Vineyard-Bewegung hier in Deutschland, Schweiz und Österreich, die machen ja so Worship-CDs und tun ja eigene Lieder dafür schreiben, und auf der neuesten Platte ist ein Lied drauf, was mich echt total berührt hat. So. Und der Sänger singt halt davon, ey Gott, segne mich und du, dir gehört alle Ehre und, also so diese typischen Texte halt. Aber dann fragt er halt sich so selber in dem Lied, oh Gott, wie geht's dir eigentlich? Frage ich dich überhaupt, was dein Herz ist? Frage ich überhaupt, was macht dich traurig? Wo hast du Freude dran? Wonach sehnst du dich gerade in deinem Herzen? Gibt's irgendwas, was du mir mitteilen möchtest? Gibt's was du loswerden möchtest? Und ich wünsche mir, dass es uns möglich ist, solche Zeiten in unserem Alltag zu haben. Ich wünsche mir, dass wir erkennen, wo so ein Berg in unserem Alltag sein kann, wo wir Gott Freiraum geben können, sein Innerstes uns zu zeigen, wo wir seine Herrlichkeit sehen können, seine Herrlichkeit, die in seinem Herzen wohnt, wo er einfach auch seine Liebe über die Menschen einfach ausdrücken kann. Und ich glaube, dass es ganz, ganz verschieden aussehen kann. Und wenn ich mich zum Beispiel angucke, ich bin ganz schlecht drin, zu Hause auf dem Sofa zu sitzen und zu warten. So, ich finde da einfach keine Ruhe, aber wo selbst so eine Begegnung mit Gott so unendlich kreativ sein kann, wo es so unendlich tausend Wege gibt, dass ich manchmal einfach kurz vorm zu Bett gehen einfach nochmal eine Runde laufe und wo ich einfach lauf und Gott einfach die Möglichkeit gibt, einfach zu sprechen. Oder wo ich von Leuten höre, die es lieben, während des Autofahrens mit Gott zu beten, weil sie irgendwie mit ihren Händen irgendwie abgelenkt sind und irgendwie so, ja, die irgendwie dazu einen Zugang haben. Sie steigen ein und sofort können sie irgendwie mit Gott schwafeln, bis sie wieder am Ziel angekommen sind. So. Und es gibt Leute, die beim Schreiben, irgendwie beim Gedichte schreiben oder was weiß ich, das, oder beim Malen da irgendwie Gott irgendwie hören können. Es gibt das so unterschiedlich. Oder wo ich bei mir irgendwie sehe, dass ich irgendwie liebe, irgendwie, ich kann zwar kein einziges Lied spielen, aber ich bringe ein paar Akkorde und will immer lieb, so ein bisschen zu spielen und so ein bisschen meine Finger beschäftigt zu haben und da einfach so Gott den Raum zu geben und zu sagen, hey, was ist auf deinem Herzen? Und manchmal ist es schwer, gerade wenn ich glaube, es geht jedem so, dass er beschäftigt ist und dass jeder, glaube ich, sich wünscht, dass der Tag 48 Stunden hatte. Und dass es für jeden eine Herausforderung ist, da Zeit einzuräumen, so. Aber es liegt halt an uns, so, ja. Es kann uns halt niemand abnehmen, die Entscheidung zu treffen. Jetzt lege ich das nieder, was ich gerade mache. Jetzt schalte ich den Fernseher aus. Jetzt mache ich das Handy aus und genieße Gott. Und selbst wenn es euch schwerfällt, vielleicht diese Zeiten zu gehen, dann trefft euch mit Leuten, wo ihr wisst, dass es bei denen einfacher geht, und lernt von denen. Habt zusammen Gemeinschaft mit Gott. Wenn ich mir die Apostelgeschichte ansehe, wie oft die Gemeinde versammelt war, wie oft sie irgendwie gemeinsam gebetet haben, wie oft sie einfach gemeinsam auch Gott Freiraum gegeben haben. Selbst Jesus hat ja 2 Jünger mit auf den Berg genommen, so. Warum dürfen wir das nicht auch tun? Genau. Wie wir im 2. Korinther gelesen haben, verändert uns diese Herrlichkeit. Wie wir im 2. Korinther gelesen haben, ist die Beziehung mit Jesus wert, auch Opfer zu bringen. Nicht zwangsläufig, weil wir dauernd was bekommen oder weil wir nicht genügen und verändert werden müssen, aber weil Gott einfach der beste Gesprächspartner ist, den wir eigentlich haben können. Und ich wünsche mir irgendwie, dass wir aus dieser Gemeinschaft mit Gott heraus irgendwie leidenschaftlich für die Leute da draußen werden, die Jesus noch nicht kennen. Ich wünsche mir, dass wir aus dieser Gemeinschaft mit Gott heraus anfangen zu träumen, anfangen groß zu denken und Sachen zu tun. Genau. Jesus, ich bitte dich, Herr, dass du uns echt aufzeigst, wie wir echt diesen Berg der Offenbarung für uns in unserem Alltag echt finden können. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, Freiraum zu schaffen. Weil Jesus, ich sehne mich so danach, irgendwie zu hören, was auf deinem Herzen ist. Ich sehne mich so danach, irgendwie zu hören, was dir Freude bereitet. Ich sehne mich danach, echt zu hören, was dich auch traurig macht. Ich sehne mich irgendwie danach, einfach dein ganzes Herz irgendwie in meins zu tun. Ich sehne mich irgendwie danach, irgendwie dir ganz eng verbunden zu sein. Und ich sehne mich danach, Jesus, mit dieser Leidenschaft und mit diesen Augen, wie du uns ansiehst, dass ich dich ansehen kann. Mit dieser Liebe, die du mich ansiehst, dass ich dich in so einer Intensivität auch zurücklieben kann. Ich wünsche mir, Jesus, Herr, dass ich so meine Mitmenschen ansehen kann. Ich wünsche mir, Jesus, Herr, dass mein Herz so voller Liebe ist, dass ich nicht mehr anders kann, als zu meinem Nachbar zu gehen und einfach seine Geschichte zu hören. Ich wünsche mir, Herr, dass ich nicht anders kann, als die Sachen auszusprechen, als davon zu schwärmen, wer du bist und was du für mich bedeutest. Und ich danke dir, Jesus, Herr, dass es nicht aus meiner Kraft geschieht. Ich danke dir, dass du es bist, der uns umgestaltet. Und dass du es bist, Heiliger Geist, der uns die Liebe in unser Herz tut. Und ich bete um eine Freiheit in diesem Bereich, Gott, Herr. Ich bete eine Freiheit in uns, wo Lügen einfach gehen müssen. Wo Lügen uns irgendwie sagen, dass wir das tun müssen. Wo Lügen uns sagen, dass wir sonst keine guten Christen wären. Dass diese Lügen verschwinden, sondern dass wir einfach eine Freiheit haben dürfen. Jesus, das wünsche ich mir.